SRF 3.
Bis wann ist Cannabis legal, ab wann illegal? Die Frage ist in der Schweiz nicht immer einfach zu beantworten. Der Verein Sucht Schweiz fordert nun schweizweite Einheit. Wie geht die Öffentlichkeit in Ungarn mit Korruptionsaffären um, die bis in die Familie vom Premierminister reichen? Anders als die meisten europäischen Länder, zeigt ein neuer Fall. Und welche Länder sollen künftig Geld aus der Schweiz für die Entwicklungshilfe erhalten? Die beteiligten Institutionen haben unterschiedliche Ansätze. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Die Schweiz braucht eine neue, klare Cannabispolitik. Das fordert die Stiftung Sucht Schweiz. Das Wirrwarr rund um legales und illegales Cannabis sowie die unterschiedliche Bußenpraxis je nach Kanton und Stadt, das müsse ein Ende haben, fordert die Stiftung in ihrem neuesten Suchtbarometer. Eine klare Aufforderung an die Politik in Bern. Inlandredaktor Ivan Santoro.
Kiffen ist in der Schweiz verboten, so steht es klar im Betäubungsmittelgesetz. Trotzdem gibt es aber im Supermarkt legal Haschzigaretten zu kaufen und je nachdem, in welchem Kanton man sich befindet, kriegt man eine Buße, wenn man mit einem Joint erwischt wird oder eben nicht. Das sei alles verwirrend, sagt Monique Portner von Sucht Schweiz.
Man muss schon nur die Ordnungsbußen anschauen, also die Praxis bei den Ordnungsbußen ist uneinheitlich. Oder dieser Hype um diese neuen CBD-haltigen Produkte, also neue Produkte mit Cannabis, die eine Dynamik erfahren haben, auch das stellt Fragen.
Deshalb müsse jetzt die Bundespolitik den Cannabismarkt klar regulieren, fordert Partner.
Wir wünschen uns eine Politik, die den Jugendschutz besser im Griff hat, die die Jugendlichen besser schützt. Wir wünschen uns, dass der Schwarzmarkt verschwindet und dass Cannabis besteuert wird, also dass da Einnahmen für den Staat generiert werden könnten. Also es braucht sehr viel Regulierung und zwar mehr, als man das beispielsweise beim legalen Produkt Alkohol kennt.
Für Sucht Schweiz hätten Städte wie beispielsweise Bern den richtigen Weg eingeschlagen. Ein entsprechendes Projekt dort sah nämlich vor, dass 1000 regelmäßige Kifferinnen und Kiffer ihr Cannabis legal in Apotheken erwerben können. Der Bund hat diesen Versuch aber verboten, weil die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen fehlten. SVP-Nationalrat und Gesundheitspolitiker Sebastian Frehner findet den Entscheid des Bundes richtig, denn er hält gar nichts von diesen Studien.
Cannabiskonsum ist ja genug erforscht, da braucht es diese neuen Studien nicht. Das sind einfach die Befürworter einer Cannabis-Legalisierung, die jetzt mit diesen Vorwandsstudien kommen, um es dann einfacher zu machen, das Cannabis zu legalisieren.
Überhaupt, Frehner will auch nichts von einem Cannabis-Wirrwarr in der Schweiz wissen.
Die Rechtslage ist völlig klar. Es gibt ein Betäubungsmittelgesetz. Dort steht drin, was erlaubt ist und was nicht. Und es steht auch, welches die Straffolgen sind.
Es sei höchstens ein Vollzugproblem, ob man jemanden büße, wenn er mit einem Joint erwischt werde oder nicht. Für Frehner reicht der Status quo in Sachen Cannabispolitik in der Schweiz. Allerdings ist er damit in der Nationalrätlichen Gesundheitskommission in der Minderheit. Diese hat nämlich letzte Woche beschlossen, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, dass solche wissenschaftliche Cannabis-Studien, wie sie die Stadt Bern machen möchte, künftig möglich sind.
Und nun zu Valerie Wacker. Sie hat die Nachrichtenmeldung des Vormittags.
Schweizer Unternehmen haben letztes Jahr Waren im Wert von 16,7 Milliarden Franken nach China und Hongkong geliefert und damit knapp 14% mehr als 2016. Zum Plus trugen laut dem Netzwerk Swiss Centers China alle drei großen Schweizer Exportbranchen bei, also die Uhren- und Präzisionsinstrumentenindustrie, die Maschinenindustrie sowie die Pharma- und Chemieindustrie. China und Hongkong bilden gemeinsam den drittgrößten Markt für Schweizer Waren hinter Deutschland und den USA. Die Sterbehilfeorganisation Exit hat letztes Jahr 734 Personen in den Freitod begleitet. Diese Zahl betrifft die Deutschschweiz und das Tessin. Und sie liegen 1,5% höher als im Vorjahr. Um 10% gestiegen ist die Zahl der Mitglieder der Sterbehilfeorganisation. Ende 2017 seien es 110.000 gewesen, teilt der Verein Exit Deutsche Schweiz mit. Spanien muss zwei verurteilten ETA-Terroristen 50.000 Euro Entschädigung bezahlen wegen unmenschlicher Behandlung. Für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist erwiesen, dass die beiden Männer bei ihrer Festnahme und während der Untersuchungshaft von spanischen Sicherheitskräften misshandelt wurden. Die Männer mussten im Spital behandelt werden. Die Untergrundorganisation ETA kämpfte fast 50 Jahre lang für einen unabhängigen baskischen Staat im Norden Spaniens und im Süden Frankreichs. Seit 2011 verzichtet die ETA auf Gewalt und verübt keine Anschläge mehr. In Südkorea ist die Vertraute der ehemaligen Präsidentin Park Geun-hye zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren verurteilt worden. Ein Gericht befand die Frau unter anderem des Machtmissbrauchs und der Korruption für schuldig. Sie soll Bestechungsgelder von Unternehmen in Millionenhöhe angenommen haben und sie soll den Unternehmen mit ihrem Einfluss auf die Präsidentin zu politischem Einfluss verholfen haben. Der Korruptionsskandal hatte vor rund einem Jahr zur Amtsenthebung von Präsidentin Park geführt. Gegen sie läuft ebenfalls ein Verfahren wegen Korruption und Machtmissbrauch. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.811 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 15,24 gehandelt, der Dollar zu 93,35. Das Wetter. Heute scheint häufig die Sonne. Morgen Vormittag fällt im Westen etwas Schnee, sonst ist es teils sonnig, teils bewölkt. In der Ostschweiz liegt am Vormittag zudem gebietsweise Hochnebel. Die Temperaturen erreichen minus 1 bis plus 4 Grad. Im Süden ist es morgen Mittwoch bei 6 bis 8 Grad sonnig.
Info 3 Mittag.
Nach Ungarn. Dort ticken die politischen Uhren etwas anders als in anderen europäischen Ländern. Da steht der Schwiegersohn von Premierminister Viktor Orban im Verdacht, sich mit einer Firma Millionen an EU-Geldern erschlichen zu haben. In vielen Ländern, wohl auch bei uns, würde das zu Rücktritten führen, nicht so in Ungarn. Allerdings ist das Land mitten im Wahlkampf und da kommt eine solche Enthüllung der Regierungspartei zumindest ungelegen. Osteuropa-Korrespondent Urs Bruderer berichtet.
Es geht um Licht, das helle, stromsparende Licht von LED-Leuchten. Viele Städte und Städtchen Ungarns haben in den letzten Jahren die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die EU half mit Millionen und im ganzen Land hat dabei auffällig oft eine Firma den Zuschlag bekommen, die Elios Innovativ von Premier Viktor Orbans Schwiegersohn István Tiborcs. Diese Geschichte ist nicht neu. Neu ist, dass die Betrugsermittler der EU-Behörde OLAF der Sache nachgingen und einen Bericht nach Budapest schickten. Die ungarische Webseite für investigativen Journalismus 24.hu hat daraus zitiert. Demnach hat OLAF 35 Aufträge überprüft, die Elios gewann und in jedem Unregelmäßigkeiten entdeckt. In 17 Fällen sprechen die EU-Beamten von organisiertem Betrug. Elios hat offenbar sogar mit fiktiven Gegenofferten gearbeitet, die stets 5 oder 7% teurer waren als die eigenen. Olaf schlägt vor, dass die EU von Ungarn über 40 Millionen Euro zurückfordert. Die EU-Ermittler können nur auf Unregelmäßigkeiten hinweisen. Konsequenzen, Klagen, Prozesse und Bußen sind Sache der Mitgliedstaaten. Die ungarische Staatsanwaltschaft sagt, sie habe Ermittlungen aufgenommen und die könnten Jahre dauern. Elios bestreitet die Vorwürfe und behauptet, die Geschichte würde nur aus politischen Gründen neu aufgewärmt. Schwiegersohn Tiborcs hat sich vor 2 Jahren aus der Firma zurückgezogen. Wortkarg gibt sich auch die Regierung. Es sei eben Wahlkampf, sagt zum Beispiel Orbans Kabinettschef Janos Lázár. Er war 2010 Bürgermeister von Hódmezővásárhely, jener Stadt, die Elios den ersten und einen der größten Aufträge erteilte. 7 Wochen vor den Wahlen macht ein solcher Skandal sogar eine Regierung nervös, die so fest im Sattel sitzt wie die von Viktor Orban. Dass Geschäftsleute und Politiker verschiedener Parteien korrupt sind, ist in Ungarn allgemein bekannt. Auch in der Partei Fidesz und um sie herum sind in den letzten Jahren einige Leute unerklärlich reich geworden. Doch mit dem Schwiegersohn steht jetzt ein Mitglied der engsten Familie des Premiers unter Verdacht. Orban ist für viele seiner Anhänger eine einsame Lichtgestalt. Doch die LED-Leuchten seines Schwiegersohnes werfen einen Schatten auf das Bild des aufrechten Beschützers der Nation, das Orban von sich pflegt. Seine Glaubwürdigkeit nimmt Schaden. Den Wahlsieg wird dieser Skandal ihn nicht kosten, dafür ist die Opposition zu zerstritten. Aber vielleicht die verfassunggebende Zweidrittelmehrheit.
Info 3 Mittag.
In der Entwicklungszusammenarbeit scheint sich ein neuer Trend abzuzeichnen, nämlich eine Verknüpfung mit der Migrationspolitik. Vereinfacht gesagt, Entwicklungshilfe soll es nur noch für Länder geben, die mit der Schweiz ein Abkommen über die Rücknahme von Migrantinnen und Migranten haben. So hat das Zürcher Kantonsparlament gestern entschieden, Entwicklungsgelder aus dem Lotteriefonds nur noch an Länder zu zahlen, die aus der Schweiz abgewiesene Staatsbürger wieder aufnehmen. Entwicklungshilfeorganisationen kritisieren das und auch die Direktion für Entwicklungshilfe des Bundes, die DEZA, geht die Frage anders an. Inlandredaktorin Priscilla Imboden.
Die Entwicklungszusammenarbeit und die Migrationspolitik werden dort, wo es im Interesse der Schweiz ist, strategisch miteinander verknüpft. Diesen Auftrag hat das Parlament vor gut einem Jahr an die Direktion für Entwicklungshilfe DEZA erteilt. Diese geht dabei aber nicht so weit, wie es der Kanton Zürich beschlossen hat. DEZA-Chef Manuel Sager erklärt:
Wir arbeiten mit unseren Partnerländern zusammen in einem breiteren Dialog. Wir helfen unseren Partnerländern dabei, ihre Entwicklungsprobleme zu lösen, die oft eben auch Ursachen sind für Migration. Und selbstverständlich, irgendeinmal wird dann auch die Frage aufkommen, wie gehen wir mit abgewiesenen Asylbewerbern um. Das ist Teil des Migrationsdialoges.
Im Fokus steht dabei oft das Land Eritrea, weil zahlreiche Asylbewerber aus diesem ostafrikanischen Staat stammen, das von einem Einparteiensystem mit eiserner Hand regiert wird. Seit mehr als einem Jahr betreibt die DEZA in Eritrea ein Entwicklungsprojekt. Dazu sagt Manuel Sager:
Für mich ist das ein Anfang, auch mit den Behörden in Kontakt zu treten. Und dann, ich gehe davon aus, dass irgendeinmal auch die Möglichkeit bestehen wird, da in einen konstruktiven Migrationsdialog mit den Behörden, mit der eritreischen Regierung zu treten.
Nicht alle erachten dies als zielführend. Eva Schmassmann von Allianz Süd, der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke, kritisiert, dass ein Projekt in Eritrea nur mit der Zustimmung der Regierung erfolgen könne. Diese spare dank Entwicklungshilfe Geld, etwa für das Militär, mit dem es die Bevölkerung unterdrücke.
Ich finde, unter den gegebenen Umständen sind also öffentliche, staatliche Entwicklungsprojekte in Eritrea nicht sinnvoll.
Die Schweiz habe andere politische Kanäle, wo sie sich einsetzen könne. So könne sie über internationale Organisationen auf Eritrea Druck ausüben, damit die Regierung die Menschenrechte respektiere. Die Forderung, Entwicklungsgelder als Machtmittel in der Migrationspolitik einzusetzen, basiere auf Irrtümern, sagt Schmassmann von Allianz Süd. So habe die Schweizer Entwicklungspolitik dazu zu wenig Gewicht.
Es geht um zu kleine Summen, als dass es für diese Regierungen interessant wäre. Und der zweite Irrtum, es geht normalerweise um Projekte, die im Interesse derjenigen umgesetzt werden, die nicht an der Macht sind. Das heisst, es sind Projekte, die nicht unbedingt im Interesse der Regierung sind.
Für den Entscheid des Kantons Zürich jedenfalls dürfte dies zutreffen. Zürich will Geld aus dem Lotteriefonds nur noch an Entwicklungsprojekte in Länder zahlen, die bereit sind, Migranten zurückzunehmen. Es handelt sich dabei um rund 4,6 Millionen Franken, die an 30 verschiedene Organisationen verteilt werden, wie etwa das Internationale Rote Kreuz, Fastenopfer und Helvetas, in Tranchen von rund 100'000 Franken. Damit lässt sich kaum Politik machen.
Info 3, das ist das kompakte Informationsmagazin von Schweizer Radio und Fernsehen, produziert von Fabian Schlup und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.